Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt, heute eine besonders künstlerische Ausgabe. Mein heutiger Gast ist aufgewachsen im ländlichen Buchberg am Schneeberg und hat als Kind schon begonnen, seine Begeisterung fürs Malen zu entdecken. Sein Großvater schenkte ihm den ersten Malkasten und aus dem anfänglichen Zeichnen wurde dann bald eine große Leidenschaft. Die Eltern, beide sehr bodenständige Berufe, hatten nicht viel Verständnis für die Malereien des Sohnes. Wenn er Geld übrig hatte, ging es los zum Kiosk, Zeitschriften kaufen, Kunstzeitschriften, um die Werke der alten Meister zu bewundern und von ihnen zu lernen. Leinwände waren zu teuer, Not macht erfinderisch, also ging es los, einen Kasten zerlegen, eine Schranktür ausbauen und ein Leintuch der Mutter entwenden, um das erste Bild, wirkliche Ölbild auch zu schaffen. Vom Schreiner aus dem Abfall heraus Holzleisten zusammenklauben und den Rahmen zu basteln. Das war sein erstes wirkliches Werk. Sein erstes selbstverkauftes Bild, das war ein Sonnenuntergang aus Wasserfarben und Deckweiß gemalt, brachte dem damals erst 17-jährigen Fokker die unglaubliche Summe von 3.000 Schilling, die er damals nutzte, um neues Material einzukaufen und nach Griechenland zu reisen. Matura, HTL, Elektrotechnik. Die Eltern hatten immer noch die Hoffnung, dass ihr Sohn einen sicheren Beruf antritt, doch er wollte sich diesen Plänen nicht wirklich fügen. Die Kunst finanzierte ihm ein Jahr in Amerika. Block, Bleistift unter den Arm, los ging es in die Villenviertel und suchte sich die schönsten Villen heraus. Hingesetzt, losgezeichnet, die Besitzer wurden misstrauisch, wollten nachsehen, wer ihr Haus beobachtet, was der Fremde hier wolle und kauften schlussendlich für ca. $100 die ersten kleinen Meisterwerke mit Bleistift auf Papier. Auch nach der Rückkehr aus Amerika wollte er immer noch keinen vernünftigen bürgerlichen Beruf erlernen und verdiente seinen Lebensunterhalt immer mehr durch das Malen, auch durch das Zeichnen von Häusern und ersten Aquarellen. Zug um Zug begann auch die Ausstellungstätigkeit, zuerst in kleinen Cafés und Banken, kleinen Galerien, Kunstmessen, bis sie in der internationalen Kunstszene angekommen sind, dort auf Kunstauktionen weltweit zu Höchstpreisen versteigert werden und rund um den Erdball in den größten Sammlungen, öffentlich wie privat, unter anderem von Frank Stronach und Novomatic-Gründer Professor Johannes Graf, sich wieder gefunden haben. Was Fokker so besonders macht als Künstler und Maler, eigentlich hat er nie wirklich malen gelernt im akademischen Sinne. Was er kann, hat er alles selbst gelernt, sich selbst beigebracht, Beobachtung der Natur, Studieren und Analysen der Gemälde der großen Meister, dazu kommen wir nachher auch noch, und viel Mut, Neues auszuprobieren. Es gibt einige berühmte Künstler, die alle Autodidakt sind, genau wie Fokker, zum Beispiel Vincent van Gogh. Und gerade weil er kein studierter akademischer Maler, sondern wirklich Künstler von Herz und Begeisterung ist, freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Danke für die Einladung, herzlich willkommen. Wir sind hier bei dir im Atelier, Buchberg am Schneeberg. Die Geschichte ist wirklich sehr beeindruckend. Malen nicht gelernt, die Eltern wollten, dass du was Gescheites machst später und nicht mit dem Pinsel quasi aktiv bist und wollten dich einfach zum vernünftigen Job motivieren. Heute erzielen deine Meisterwerke Höchstpreise internationale Auktionen und hängen weltweit in den renommiertesten Kunstgalerien. Auf diesem erfolgreichen Weg, was war damals für dich der erste, wichtigste Schritt eigentlich zum Erfolg?
Dazu muss ich mal sagen, Erfolg hat für mich jetzt nichts damit zu tun, ob das jetzt das Höchstpreise sind oder sonst irgendwas. Für mich ist einfach dann ein Leben erfolgreich, wenn man mit dem, was man macht, einfach zufrieden und glücklich ist. Und es kommt nicht darauf an, wie viel das man hat, sondern wie gut, dass man mit dem, was man hat, auskommt. Ja. Und ich muss sagen, ich war früher zelten und jetzt war ich in einem Hotel. Beides war schön, jetzt und vorher. Ja. Und rein künstlerisch, muss ich sagen, ist es für mich so nach wie vor, so wie vor 30 Jahren, es hat mir vor 30 Jahren wahnsinnigen Spaß gemacht zu malen. Und Gott sei Dank, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist mittlerweile, weil natürlich die Galerien immer wieder Bilder fordern. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn ich da jetzt da drinnen in dem Atelier stehe, wo wir jetzt sitzen, macht es mir einfach immer Spaß. Aber ich liege genauso wie jeder andere mal vor dem Fernseher am Abend und denke mir, ah, gemütlich, schauen wir irgendwas an, lass mich da berieseln und dann, sollte eigentlich ins Atelier gehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mir dann meine Malhosen anziehe und dann meine Form herrichte oder was, dann ist eigentlich alles vergessen. Fernsehen ist weit weg und ich habe eigentlich immer Spaß am Malen.
Das spürt man aber auch bei deinen Bildern, da ist einfach Leidenschaft und Begeisterung auch mit dabei. Ich meine, der Weg ist ja, wenn man ihn im Nachhinein so liest und hört, sehr beeindruckend. Aber was war da so die größte Herausforderung eigentlich auf dem Weg? Weil loslaufen und malen ist eine Thematik, aber bis so weit zu bringen, wo war die größte Herausforderung?
Es war eigentlich nie eine Herausforderung, weil ich im Grunde ja nie gewusst habe, wo es hingeht. Ja? Also es ist eigentlich so, dass sagt der, wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Und wie ich vor 30 Jahren einfach gemeint habe, hätte ich mir nie habe nie darüber nachgedacht, wenn dass meine Bilder vielleicht in Amerika irgendwo hängen oder dass er Frank Stronach einen Haufen Bilder kauft oder dass meine Bilder in Paris sind oder ihr, sonst irgendwo. Das sind ja mittlerweile auf der ganzen Welt. Das sind in China, das sind in Südafrika, das sind in Amerika. Ja. An das hatte ich damals nicht gedacht, darum war es auch keine Herausforderung. Sonst hätte ich vielleicht wieder aufgehört, weil ich bin zu viel Angst davor gekommen. Und jetzt, die Herausforderung ist immer ganz einfach formuliert. Die Herausforderung liegt damals wie jetzt immer darin, wenn immer ich beginne, ein Bild zu malen, dass ich sage, ich möchte das beste Bild malen, was ich jemals gemalt habe. Jetzt muss ich neu anfangen. Ich weiß es ja nicht, was wird. Ja? Aber es ist eigentlich genau das Entscheidende für mich, dass ich, wenn ich ins Atelier gehe, dass ich einfach mit hundertprozentiger Begeisterung, also das Wort Begeisterung ist für mich sehr wichtig, immer voll bei der Sache bin. Also ein Halbwertsbild kann ich nicht malen. Entweder ich male es gescheit und ich lasse es wieder bleiben und gehe wieder schlafen. Ja? Und darum sage ich, immer volle Kanne und immer versuchen, das Beste zu machen. Ganz egal. Bei allen 4000 Bildern, die ich gemalt habe, war jedes Mal das eigentlich der Antrieb. Und ich habe nicht daran gedacht, was ich vorher gemalt habe oder was ich nachher malen will. Jetzt male ich dieses Bild und das hat meine hundertprozentige Aufmerksamkeit und das muss jetzt toll werden. Das ist die Herausforderung. Ja. Nicht berühmt zu werden oder viel Geld zu verdienen. Das kommt dann eh vielleicht automatisch, möglicherweise. Ja. Ja.
In dem Fall ist es ja auch gekommen. Aber wenn du sagst, 4000 Bilder gemalt und entweder machst du ein Bild ganz oder gar nicht, ich meine, gab es jemals ein Bild, wo du dir mittendrin gedacht hast, das wird jetzt nicht so, wie es will und ab damit in die Tonne? Gab es sowas jemals?
Ah, das hat es nicht nur gegeben. Das gab es nicht nur, das gibt es immer wieder.
Okay.
Also ich sage mal, natürlich hat man dann nach einer gewissen Anzahl von Bildern und nach doch so vielen Jahren hat man eine gewisse Routine und in Wirklichkeit wird eigentlich mittlerweile, ich bin selbst immer überrascht, schon auch jedes Bild wenn es fertig ist, dann so weit, dass ich sage, ist cool. Ja. Natürlich gibt es immer ein paar Ausreißer nach oben, wo man sagt, das ist jetzt besonders toll. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Andere Leute sagen dann wieder, das gefällt mir jetzt nicht so gut wie das andere. Aber es gibt immer wieder auch einmal Bilder, wo man sagt, oh scheiße, was mache ich da jetzt? Das ist jetzt gar nicht lässig. So bei der Halbzeit. Und dann und genau diese Bilder können aber wieder ganz toll werden, weil in diesem momentanen Malstil, also momentan, diesen Malstil, den ich für mich entwickelt habe, der entsteht ja doch sehr aus Dynamik heraus. Und dann denke ich mir, wenn es eh schon nicht cool ist, ist mir wurscht und jetzt haue ich richtig eine. Und dann kann das sein, dass ich das Bild wieder komplett herumreiße und einfach ein total cooles Bild mache, weil ich einfach mir eh nichts mehr pfeift drum, weil ich mir denke, vorher war es eh nichts.
Da bist du entspannter.
Bin entspannter. Und ein anderes Bild, wo ich mir dann einfach denke, boah, das ist cool, da habe ich jetzt Angst, das ist zerstört. Genau diese Angst ist hinderlich.
Ja, klar.
Wird dann vielleicht gar nicht so besonders wie eins, was ich schon vorher aufgeben hätte können. Ja.
Ja. Aber wenn es, also Gott sei Dank, dann keine Bilder gibt, die du wirklich abgebrochen hast, gab es auch nie bei euch einen Müllmann, der sich damit reich verdient hat später?
Also ich muss sagen, ich gehe noch nicht auf die Straße, dass das wer mitnehmen kann. Weil es hat das öfteren schon irgendwelche Leute gegeben, die sagen, naja, hast du nicht irgendwo Ecken, wo du Bilder hast, die dir nicht gefallen, dass ich dir vielleicht mitnehmen kann? Habe ich gesagt, natürlich gibt es diese Ecke und es gibt immer wieder ein paar, die sagen, die übermalen vielleicht, gibt es schon.
Ja, verstehe.
Aber im Grunde sage ich dann, die gebe ich dann auch nicht her, weil ich möchte nur Bilder hergeben, hinter denen ich auch stehe.
Das verstehe
ich. Und alle anderen sage ich einfach gar nicht her. Und wenn ich sage, was ist denn das, sage ich, kriegst du nicht.
Aus. Verstehe.
Fertig.
Ja. Klar. Ich meine, auf diesem Erfolgsweg jetzt, noch nicht wissend, wohin der Weg dich führen wird, gab es doch in den letzten 30 Jahren, hast du gesagt, jemals einmal einen Moment, wo du dir gedacht hast, wo du schon auf dem Weg warst, davon auch zu leben, scheitern oder einen Moment, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich das weitermache länger? Gab es jemals wirklich auch eine Krise oder einen Stillstand oder wirklich einen Misserfolg zwischendurch?
Im Grunde ist, gerade wenn du so einen Job machst wie ich, also Job, wenn du so eine Berufung hast, was ich habe, dann stellst du dich immer in Frage. Und es ist nicht jeder Tag gleich und man denkt sich dann immer wieder, ah, passt das eh alles oder so. Und jetzt in letzter Zeit ist das eher weniger, sage ich jetzt einmal, weil das eh alles so sehr gut gesettelt ist oder so. Aber grundsätzlich stellst du dir immer die Frage, ob das jetzt gut ist, was du magst oder ob das eh cool ist, was du magst. Und Gott sei Dank ist es so, weil sonst wäre das eigentlich relativ sinnlos. Aber zu deiner Frage, wenn man jemals sagt, ich schmeiße alles hin, muss ich sagen, komme ich jetzt im Nachhinein erst drauf, wenn ich überlege, genau, es hat in Wirklichkeit bei mir nie einen Plan B gegeben. Also viele Leute sagen ja, naja, ich probiere was, aber wenn das nicht geht, dann mache ich halt was anderes. Ja. Also ich habe viele kennengelernt in Wien als junger, wo ich mir gesagt habe, ja, ich möchte gerne malen und möchte von mir aus auf die Kunst gehen, wenn das nicht wird, dann werde ich halt Lehrer. Ja? Also den Wahnsinn habe ich komischerweise, ich war nie davon überzeugt, dass ich jetzt ein Künstler wäre, aber für mich hat nie irgendwie den Zweifel hat es nie gegeben, dass ich mir denke, naja, wenn es mit Malen nichts wird, dann weiß ich nicht, dann gehe ich halt wieder zurück zur Elektrotechnik. Das habe ich nie gedacht. Das war für mich überhaupt nicht existent. Ja. Ja.
Also gab es auch scheinbar Gott sei Dank nie den Moment, wo du gesagt hast, meine erste Auktion und keiner hat geboten. Gab es damals einfach nicht.
Das ja, im Moment, die Auktionen gut. sind viel später gekommen.
Okay.
Ja, da war eigentlich eh schon alles klar. Das ist ja erst, muss man sagen, vor 10 Jahren oder so irgendwo gewesen. Da war eigentlich klar, da war der Weg für mich eh schon klar, okay, wenn es bei Tonics gäbe, dann war es halt 2-3 Jahre später passiert. Ich hätte wegen dem nicht aufgegeben. Ja. Aber ich hätte wegen gar nichts aufgegeben. Klar. Also in Wirklichkeit, auch wenn ich noch das Studio da noch nicht gehabt habe und daheim im Keller gemeint habe oder so, es war mir eigentlich völlig wurscht. Da hat kommen können, wer will, und sagen, auch wenn, wenn 10 gekommen waren und gesagt, das ist alles ein Schmarrn, was du machst, war es mir auch wurscht gewesen. Nicht, dass ich unbedingt davon überzeugt war, was ich mache, aber ich war zumindest überzeugt, dass ich das will.
Ja. Das ist das Wichtigste, ja. Ich meine, du bist ja quasi der Schöpfer des Spontanrealismus, wie man es auch nennt. Wie definiert man jetzt Spontanrealismus eigentlich?
Ich habe immer eine Kurzdefinition natürlich, weil ich die Frage immer gestellt kriege. Und die ist eigentlich, Spontanrealismus heißt, alte in der Kunst gültigen Werte, so wie da, neu und zeitgenössisch definiert. Das heißt, für mich ist es einfach so, dass ich sage, man muss mal spontan und Realismus sehen. Spontanität ist eigentlich etwas, man kann nur das spontan gut machen, das man sehr oft geübt hat. Ja? Also keiner macht was spontan toll, was er nicht vorher schon 1000 Mal gemacht hat. Und Realismus erklärt sich eh von sich selbst etwas, was man sieht, was es ist, was man angreifen kann. Also ich schmiere nicht irgendwo Farbe und sage, das ist jetzt was Tolles, sondern ich muss schon viel üben einmal, damit ich diesen Realismus in irgendeiner Form beherrsche. Sprich, ich muss viel zeichnen, mich Perspektive beschäftigen. Und die Kombination, das heißt, spontan heißt eigentlich, etwas zu machen, ohne dass ich genau weiß, was es ist, aber trotzdem habe ich es ja irgendwie, weil ich schon viel geübt habe. Das heißt, ich mache etwas sehr schnell, sehr dynamisch und sehr emotionell, was ich aber doch schon sehr oft geübt habe.
Schöcke.
Und dann kommt genau das raus. Sehr schwierig zum Erklären, in lang, kurz
oder
leichter wie lang eigentlich.
Ja? Wir haben raufgekommen durch deine Galerie diese wunderbaren alten Meister gesehen. Du hast die letzten Zeit auch einen Schwerpunkt gehabt auf die alten Meister, gell?
Ja, also da muss ich dazu sagen, die alten Meister haben mich zum Malen gebracht. Also zum Malen gebracht, ich hab eigentlich immer gemalt als kleines Kind und ich habe nur nie aufgehört. Jedes kleines Kind malt, die meisten hören dann irgendwann einmal auf, wenn sie 10, 12 Jahre alt sind, weil sie merken, dass das halt nichts wird und dann irgendwo die Logik einschaut und sagt, ich kann das nicht. Oder vielleicht sagen dann ein paar Leute, was ist denn das? Ich habe nie aufgehört, ich habe mich nie abbringen lassen davon. Und irgendwann einmal, wie ich dann eben zu meiner technischen HTL-Zeit in die Schule gegangen bin, bin ich dann nachher immer in der Bibliothek gesessen und da hat es dann eine Kunstabteilung gegeben, es hat ja noch kein Internet nicht gegeben, bin dort gesessen und habe einfach die Bücher, die Malbücher angesehen, ja, von alles Mögliche, Renoir und Degas und natürlich auch eben Leonardo da Vinci und Michelangelo und wie sie halt alle heißen und bin immer bei diesen alten Meistern hängen geblieben, weil mich das so fasziniert hat, nämlich das malerische Können hat mich interessiert. Also mich interessiert jetzt nicht dieses herumgetue da und irgendwie so, wo man 7 Kuratoren braucht, damit man das Bild versteht. Ich sage immer, dann hätten sie ein Buch schreiben und so viel reden müssen über ein Bild. Also, wenn ich ein Bild nicht gleich kapiere eigentlich und mir denke, das ist cool, dann bin ich kein Maler. Und, aber mir war immer das Handwerk sehr wichtig und diese alten Meister haben das einfach gehabt und mit denen habe ich eigentlich so begonnen, so blöd, das klingt ein bisschen fast überheblich, dass ich versucht habe, einfach wirklich in Öl mich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie haben die das gemacht. Und habe das natürlich damals nicht so toll kennen, logischerweise, aber ich habe es versucht. Ja. So sind die ersten Ölbilder entstanden. Dann später habe ich mich natürlich mit Surrealismus und alles Mögliche beschäftigt, wie es halt so ist als 20-Jähriger. Da hat man, ist das eine coole Geschichte, einfach um ein Ventil, um seine innersten Dinge da loszuwerden. Und jetzt, nach einer sehr langen Zeit, nachdem ich für mich irgendwie mein Ding gefunden habe, sprich, was ich halt jetzt Spontanrealismus nenne, meine Art zu malen, habe ich mir gedacht, immer mehr ist das Bedürfnis, wenn ich sage, ich möchte diese unglaublichen tollen Maler, die mich damals so inspiriert haben, vor über 30 Jahren, die würde ich jetzt gerne mal auf meine Art und Weise versuchen zu malen. Was natürlich aber schon eine ziemliche Challenge ist, weil da kann man natürlich schon sehr scheitern, weil ich meine, solche tollen Werke, also da habe ich schon eine riesen Ehrfurcht davor gehabt, nicht, dass da jetzt einer sagt, na, habe ich der jetzt und probiert er das, na, was ist denn das für ein Schmarrn? Also da muss man sich schon ganz gut überlegen, was man da interpretiert, weil ich möchte das ja nicht kopieren, ich möchte ja auch wissen, dass die Leute, wenn sie das sehen, also das ist ein cooler Fokker, aber Vorbild Michelangelo und das muss trotzdem gut sein.
Ja. Ich meine, du hast vor kurzem einen Punkt angesprochen, Kindheit, Kinder, die zeichnen, eine Frage, die mir auch ganz wichtig ist, ich meine, jedes Kind zeichnet und malt begeistert, die meisten Erwachsenen tun das aber nicht. Wo ist da quasi, was da passiert dazwischen? Also, dass die Kreativität verloren geht bei vielen, aber auch später im Beruf. Wo quasi, wann und warum stirbt bei den meisten Kindern?
Ich glaube, ich habe das nachgelesen in Wirklichkeit, wir haben das recherchiert, weil ich früher immer mal sehr viele Kurse und Seminare gegeben habe und da hast du natürlich jetzt nicht unbedingt Kinder, sondern eher Erwachsene eigentlich immer gehabt und die haben immer gefragt, warum kann ich das nicht und kann ich das nicht, und dann habe ich mal recherchiert und habe überlegt, warum ist das wirklich, obwohl ich es eh innerlich wusste. Im Grunde ist es so, dass man sagt, jedes Kind malt gerne. Mhm. Und da ist halt dann eine Kugel mit vier Striche und zwei Dinge oben ist halt ein Hirsch. Ja? Mhm. Und ein Dreijähriger findet es besonders toll, wenn er das macht. Mhm. Mhm. Als 7, 8, 9, 10 bis, sagen wir, bis 10 geht das noch irgendwo. Mhm. Dass man sagt, schau Mama, was ich Tolles gemacht habe. Und die Mama sagt, Mann, das ist aber hübsch und lieb und so weiter. Nur als 12-Jähriger sagst du dann, schaut da nicht wie ein Hirsch aus. Mhm. Und dann fängt man sich dann irgendwie mehr oder weniger dafür zu genieren. Mhm. Es gibt auch ganz wenige Kinder, das erlebt in Schulen, die gern zeichnen wollen. Mhm. Zeichenunterricht ist oft eigentlich eine Bestrafung.
Ja. Okay.
Also, und vor allem steht ja dann die Lehrerin total frontal davor und sagt, wir malen jetzt alle einen Autofriedhof. Ja. Und gerade, dass er nicht vorzeigt auf der Tafel wie, und dann sind 20 Autofriedhöfe drin, einer gleich wie der andere. Mhm. Und also für mich, ja, und dann abgesehen davon, dass man jetzt analytisch denkt und sagt, das ist kein Hirsch, die Kugel mit den vier Strich, kommt dann noch die Lehrerin dazu, die haben noch niederbetoniert und sagt, was man tun muss, und dann hört man einfach auf damit, ganz einfach. Ja. Künstler wird ja eh kaum einer, weil die Promille, die davon leben können, das ist jetzt sehr schwierig und dann hört man einfach auf, so ist es.
Ja. Ich meine, das ist auch jetzt kurz angesprochen, die Promille, die davon leben können, ist auch natürlich sehr schwierig. Ich meine, wenn ich wirklich jetzt jemand von seiner Berufung auch zum Beruf machen möchte und in einem künstlerischen Segment, egal ob jetzt Malen, Bildhauerei, für sich seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, zumindest ausreichend verdienen möchte, welchen Tipp würdest du so jemandem geben, der quasi einen Sprung vom Kellermaler zum zumindest Brotberuf schaffen will?
Also, Tipp ist natürlich immer sehr schwierig, in welche Richtung das man tendiert. Ich sage immer so, ich glaube, man muss authentisch bleiben in dem, was man macht. Man muss wirklich versuchen, sein eigenes Ding zu machen. Man soll nicht schauen, was der Markt will, sondern der Markt muss das wollen, was man selber macht. Ja. Man muss sich seinen Markt schaffen und man muss einfach was Einzigartiges, wie überall in der Werbung, was geht es? Es geht immer um Einzigartigkeit, etwas, das es noch nicht gegeben hat. Und wenn man in seiner Malerei sich etwas erarbeiten kann, ja, das wird einem ja teilweise auch, das passiert halt einfach, was an Wiedererkennung wert dann hohen hat. Und dann auch vielleicht noch eine künstlerische Qualität, sprich auch eine handwerkliche Qualität dahinter ist. Dann braucht es noch kurz Marketing, ein bisschen Klick, dass die richtigen Leute kommen und dann könnte es vielleicht was werden. Mhm. Aber wie wir alle wissen, es gibt so viele Leute, die malen und es gibt nur ganz, ganz wenige, die dann den Sprung schaffen und man sagt, okay, es kommen die richtigen Leute, es passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit und dann funktioniert das halt einfach.
Und als Nicht-Kunstkenner denkt man sich auch oft, bei deinen Werken verstehe ich, dass sie diese Preise erzielen, was wirklich Kunst ist. Auf der anderen Seite gibt es, finde ich, oft tolle Künstler, die davon im Netz leben können, obwohl sie handwerklich extrem geschickt sind. Und dann gibt es teilweise auch, unter Anführungszeichen, jetzt Maler, die Höchstpreise erzielen, wo ich persönlich sage, das Bild berührt mich überhaupt nicht. Da spüre ich Emotionen dahinter, das berührt einen. Also ist immer auch schon auch der Markt dann da, wer quasi ist bereit, den Preis für die Bilder zu bezahlen.
Es ist relativ einfach. Du sagst jetzt, dich berührt das. Finde ich toll, dass das so ist. Es gibt auch viele Leute, die es berührt. Viele wieder sagen einfach, das ist Kommerz. Ja. Also es muss unbedingt, das darf alles, was Kunst ist, und nur dann, wenn man es ja nicht versteht. Ja. Ist nicht mein Zugang. Ja.
Ja, verstehe.
Also für mich ist es dann Kunst. Ich kann immer nur mein persönliches Ding sagen. Wenn ich ein Bild, eine Skulptur oder irgendwas sehe, dann muss mich das einfach packen und beeindrucken.
Genau.
Da brauche ich nicht 7 Leute, die drüber reden, was ich eh nicht verstehe, weil sie es so kompliziert beschreiben, dass sie es selber nicht verstehen. Ich muss davor stehen und sagen, boah, das ist einfach geil.
Ja.
Und dann ist es für mich, und es muss einzigartig sein natürlich, und diese ganzen Qualitätsdinge von vorher irgendwie haben, dann ist das für mich, dann ist für mich Kunst, für mich persönlich Kunst einfach. Und damit es dann wirklich auch noch einen Wert bekommt, das ist natürlich eine schwierige Geschichte und da geht es einfach relativ um ganz einfache Dinge. Wer sagt, dass das, was du magst, gut ist? Wer kauft es und wo wird es verkauft?
Richtig. Ja. Ja.
Und das ist dann eine reine Marketinggeschichte in irgendeiner Form, wenn das Produkt schon gut ist, wie bei allen. Und das ist ja dann, man muss da ein bisschen einen Klick einfach auch haben.
Klar.
Aber wie einer meiner größten Sammler, also der größte ist auch der Frank Stroner, schon mal gesagt hat, er hat gesagt, schau, Volker, Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt, aber ich habe auch viel dafür gearbeitet.
Genau.
Das heißt, ich sage, Glück haben immer nur die Leute, die wirklich was davor tun. Wenn du nichts tust, hast du kein Glück, dann passiert halt nichts.
Das stimmt, ja. Wenn du es vorher kurz erzählt hast, wenn du dann in dein Atelier gehst und ein neues Werk beginnst, dass du dann quasi ganz hier bist beim Tun. Ich meine, wenn du dich so in ein Werk hineinstürzt, emotional und auch gedanklich, während du malst, was geht denn deinem Kopf eigentlich vor?
Also während ich malen, das ist auch, und das ist eine ganz tolle, schöne Sache für mich eigentlich, die was ich mich dann wirklich immer gefreut, dass ich die noch immer habe, nämlich genauso, da bin ich wieder 15, 10, 17, 19, was auch immer, da bin ich immer gleich eigentlich. Ich bin dann wirklich in dem Bild total drinnen und eigentlich beschäftige ich mich meistens dann unterbewusst, ohne es steuern zu können, mit dem, was ich gerade mache. Ja. Also wenn ich jetzt da hinten das zum Beispiel male, kommen so Erinnerungen, dass ich sage, wäre ich vielleicht selber in der Sixtinischen Kapelle war oder so und das habe ich gesehen und da kommen so Fetzen daher, wie ein Traum eigentlich. Mhm. Ja. Also ich habe das Motiv, ich habe natürlich von dem Motiv einen Ausdruck daneben, weil ich halt das nach dem male, aber grundsätzlich passieren dann so Dinge. Ja, und das kommt dann daher oder eben wie in Rom oder wie von mir in Florenz war oder dann überlege ich mal, wie Kunden die geklebt haben, dann kommt wieder so ein Fetzen daher, wo ich vielleicht einen Film einmal gesehen habe aus der Zeit. Ja. Das kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Und genauso ist es, wenn ich jetzt an Jimi Hendrix oder sowas malen, dann, ich horche jetzt nicht unbedingt Jimi Hendrix dazu, aber es ist so, dass ich einfach mein Verständnis für die Zeit immer wieder irgendwie da drinnen versuche, das versucht sich dann immer wieder in mein Hirn einzuschleichen, was war damals, Hippie-Zeit und dann Woodstock und man hat ja das alles schon gesehen und genau diese Eindrücke kommen dann auf einmal, ohne dass ich weiß, warum. Ja.
Das heißt, unbewusst denkst und spürst du dich hinein in diese Zeit, in diese
Situation? Ich denke überhaupt nicht drüber noch, das passiert einfach. Genauso wie du einen Traum nicht steuern kannst. Wenn du träumst, dann träumst du. Das kannst du nicht steuern. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich da den ersten Strich jetzt von Jimi Hendrix von mir aus mache, dann denke ich einfach an den in irgendeiner Form. Ich kann jetzt nicht den Jimi Hendrix malen und an einer Kurvenfeld. Das würde mir da nicht einfallen dazu, ja, sag ich jetzt einmal. Ja.
Das würde das Ergebnis vielleicht leicht verändern dann ein bisschen.
Ja, genau. Nein, ich bin einfach dann in dieser Welt drinnen, nicht in dieser Person, aber alles, was vielleicht um diese Person passiert ist und in dieser Zeit, wo sie gelebt hat. Das kommt dann ständig irgendwie so daher und das ist es einfach. Ja. Und natürlich versuche ich, ein geiles Bild zu machen. Das ist einfach das Allerwichtigste
für mich dabei. Ja. Wenn man jetzt recherchiert, dann liest man sehr viel, was Sammler, Auktionshäuser, Kunstkenner über dich sagen, über deine Meisterwerke sagen. Ich fand einen Ausspruch von Otto Hans Ressler von Ressler Art Auction sehr schön, der hat über dich gesagt, Focke ist ein Künstler, der noch an die ewigen, in der Kunst gültigen Werte festhält. Was er malt, entspringt seiner Emotion und die Werke entstehen mit Schwung und Begeisterung. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Focke und was hat ihn ausgezeichnet, was würdest du antworten?
Also wenn in 100 Jahren jemand fragt, wer ich bin oder was ich war, dann habe ich eh schon gewonnen, weil dann habe ich nämlich die 100 Jahre übertaucht. Ja. Würde ich mal zuallererst sagen. Ja. Und dann ist es eigentlich toll, ja, weil dann hat eigentlich genau das, wofür ich stehe, einfach ist dann eingetroffen. Nämlich Qualität hat dann eigentlich Bestand gehabt über Jahre. Mhm. Weil ich glaube, dass einfach vieles, was heutzutage unter zeitgenössischer Kunst gehandelt wird, ohne das speziell zu werten, einfach verschwinden wird, einfach, weil es nicht mehr, weil es halt einfach nur künstlich hochgepusht oder hochgehalten wurde und für alleine nicht stehen würde. Es wird da keiner davor stehen und sagen, das ist ein Wahnsinn, das ist so toll. Ja. Es wird gekauft, weil es halt viele Leute sagen, das muss man jetzt kaufen oder das gehört jetzt so. Und für mich ist es eigentlich wichtig und da wieder in 100 Jahren, das ist genau der Ansatz, was ich habe, wo ich sage, wenn man mir fragt, naja, was ist für dich dann Kunst und oder so? Oder was ist dann so toll? Sag ich, für mich ist zum Beispiel Rembrandt total toll, weil der war vor ein paar hundert Jahren extrem gut. Das haben die damaligen Leute gesehen. Mhm. Jetzt noch immer und in ein paar hundert Jahren wird er noch immer gut sein. Der braucht kein Lobby, der braucht keinen Kurator. Vor einem Rembrandt stehst du mit Ehrfurcht, ob du es weißt oder nicht, dass das einer ist. Und du schaust auf das Bild und denkst dir, Wahnsinn. Und das ist irgendwie so ein Ziel, dass ich sage, ich möchte mit meinen Bildern das schaffen, dass Leute so begeistert sind, ohne dass sie eine Abhandlung daneben brauchen, dass das Bild für sich einfach spricht und die Qualität hat, dass der Mensch, der davor steht, dann einfach sagt, Wahnsinn. Und das ist, mehr muss ich nicht, wenn der davor steht und nur sagt, Wahnsinn, ist das toll, habe ich meine Aufgabe erfüllt.
Das sind auch schon schöne Schlussworte. Danke dir fürs Gespräch, für deine Zeit. Kurz zusammengefasst kann man sagen, Begeisterung, Leidenschaft, Qualität, Freude beim Tun. Und einfach nachhaltige Meisterwerke schaffen.
Perfekt, kann man nicht besser sagen. Ich bedanke mich
bei dir.
Das war wirklich ein super tolles Gespräch.
Danke, Volker. Danke.